Neu in der ARD Audiothek.
Jetzt wird's richtig heftig. Um 20 Uhr waren wir noch zusammengesessen und haben so bilanziert und plötzlich kommt ein Zug mit 1000 um die Ecke und kurz drauf einer mit 900.
Hallo, ich bin Klaas Christoffersen, ich bin freier Autor beim NDR und ich beschäftige mich in diesem Podcast mit den vielen Krisen dieser Zeit, durch die wir es schaffen müssen und die vielleicht auch manchmal uns schaffen. In dieser Folge geht es um ein großes Aufregerthema: Migration. Wie auch schon in den vorherigen Folgen, in denen ich mich mit der Pandemie, dem Krieg und der Finanzkrise beschäftigt habe, habe ich einerseits mit Expertinnen und Experten darüber gesprochen. Und andererseits habe ich mich vor der eigenen Haustür in Hamburg umgehört. Zum Beispiel bei meiner Freundin Katrin, Fotografin und Mediendozentin.
Ich glaube, dieses Multikrisending ist schon auf eine Art neu für uns hier. Ich glaube, für andere Leute überhaupt nicht. Also ich meine, es war immer irgendwo Hungersnöte oder Kriege und anderweitige Krisen. Dass das jetzt hier bei uns irgendwie in Mitteleuropa so sich zugespitzt hat und auch weiter zuspitzt, das ist, glaube ich, schon neu und das ist überhaupt nicht die eigene Vorstellung vom Europäersein.
Geschafft? Podcast von Klaas Christoffersen. Mitarbeit Norbert Zeeb. Folge 4: Flucht.
Ganz klar, es geht gegen Asylbewerber. Der ansteigende Flüchtlingsstrom hat sich in Sachsen zu einem Reizthema entwickelt.
Ich war eigentlich schon auf dem Weg ins Bett, habe dann gelesen, dass noch ein Zug ankommt. Ja, ich wollte einfach die Flüchtlinge willkommen heißen.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Wir schaffen das. Aber niemand hat gesagt, wir schaffen das über Nacht oder in einigen wenigen Tagen.
In den Jahren 2015 und 2016 sind besonders viele Menschen nach Deutschland geflohen. 2016 lag die Zahl der Asylanträge bei 720.000 und das war so hoch wie noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik. Aber es gibt natürlich auch eine Geschichte hinter den Zahlen, die einige Jahre vorher beginnt, und zwar mit Volksaufständen im arabischen Raum, die in Tunesien losgegangen sind und sich dann in immer mehr arabische Staaten ausgebreitet haben.
Immer mehr Tote, immer mehr Verletzte. Die Wut wächst in Tunesien und auch die Reaktionen der Staatsgewalt werden immer härter.
Aber die Diktatur! Aber die Diktatur!
Diese jungen Algerier rufen: Nieder mit den Diktatoren.
Ägypten, endlich ist Ägypten frei. Wir haben uns befreit, nachdem dieser Verbrecher uns 30 Jahre lang fast erstickt hat.
Also der sogenannte arabische Frühling, also die arabischen Revolutionen, die Aufstände gegen Regime, die seit vielen Jahrzehnten an der Macht waren, vor allen Dingen in Ägypten, Syrien, Libyen, Tunesien und schließlich auch in einigen anderen Ländern. Diese Aufstände sind am Anfang erfolgreich gewesen oder zumindest in Teilen erfolgreich gewesen.
Das ist der Islamwissenschaftler Stefan Weidner, der sich beruflich, wie er sagt, im Grenzbereich zwischen Literatur, Philosophie und Journalistik bewegt.
Und auf der Galaa-Straße im Stadtzentrum rufen die Menschen selbst 3 Stunden nach Mubaraks Rücktritt immer noch das Wort Freiheit im Chor.
Die Regime in Ägypten, in Tunesien, in Libyen sind verschwunden. In anderen Staaten, in Syrien, hat sich das Regime gewehrt. Und dann kam es zu Bürgerkriegen. Die Situation ist eskaliert und hat die Flüchtlingsbewegungen, die es natürlich schon vorher gab, noch einmal deutlich verstärkt.
In vielen Staaten, in denen der arabische Frühling stattgefunden hat, allen voran Syrien, ist die Revolution mittlerweile auf ziemlich schreckliche Weise gescheitert. Eine vorsichtige Öffnung sieht Stefan Weidner zumindest in den Golfstaaten wie Saudi-Arabien. Viele Menschen allerdings mussten damals fliehen und müssen es zum Teil bis heute. Und viele von ihnen landen auch in Deutschland. Und das hat einerseits dazu geführt, dass sich in Deutschland viele Flüchtlingsinitiativen gegründet haben und so etwas wie eine Willkommenskultur entstanden ist. Und auf der anderen Seite haben diese gestiegenen Flüchtlingszahlen zu gesellschaftlichen Verwerfungen geführt. Rechte Bewegungen und Parteien wie die AfD konnten dieses Thema für sich nutzen und sind dadurch seit 2015 stärker geworden. Aber mich hat vor allem interessiert, wie geht es den Menschen, die damals geflüchtet sind, heute? Mit Abstand die meisten Geflüchteten, die 2015-16 nach Deutschland kamen, stammten aus Syrien. Es gab aber auch viele aus dem ostafrikanischen Eritrea. 2016 zum Beispiel etwa 19.000. Und darunter war auch eine hohe Zahl von sehr jungen und christlich-orthodoxen Gläubigen. Und in dieser Zeit hat sich mein Kollege Norbert Zeeb, der auch schon in Folge 3 zu hören war, gewundert, dass die evangelische Kirche bei ihm um die Ecke in Hamburg-Altona sonntags plötzlich so voll war. Völlig ungewohntes Bild. Es hat sich dann herausgestellt, dass der Pastor der Gemeinde seine Kirche in regelmäßigen Abständen der eritreisch-orthodoxen Gemeinde zur Verfügung gestellt hat. Die gibt es in Hamburg schon länger. Und 2017 haben Norbert und ich eine Radioreportage darüber für den NDR gemacht. Das war schon eine beeindruckende Kulisse. So um die 500 Menschen waren da. Und vorne im Altarbereich hat ein Diakon gepredigt und immer wieder an für uns nicht nachvollziehbaren Stellen sang die ganze Menge und antwortete ihm. Und das Ganze ging 6 Stunden lang. Draußen vor der Kirche sind Norbert und ich mit dem damals 33-jährigen Zion ins Gespräch gekommen. Der hat uns erstmal schmunzelnd erklärt, er leide unter Wörtermangel, wie er das ausgedrückt hat.
Ich kann lesen, ja, aber ich habe kein Problem lesen. Ich habe ein Problem nur Wörter.
Ja.
Wörtermangel, ja, ich habe Wörtermangel.
Und als wir danach gefragt haben, warum er eigentlich aus Eritrea geflohen ist, haben sich seine Gesichtszüge so richtig verhärtet.
Ja, weil in Eritrea gibt es einen Diktator. Man kann nicht einfach bleiben. Das ist das Problem in Eritrea.
In Eritrea herrscht de facto eine Militärdiktatur. Alle Frauen und Männer können zu einem Nationaldienst verpflichtet werden für einen minimalen Sold. Sie müssen sowohl zivile als auch militärische Tätigkeiten erledigen. Ohne freie Wahl des Arbeitsplatzes, zeitlich unbegrenzt. In UN-Berichten ist von willkürlichen Verhaftungen, Folter und Erschießungen die Rede. Außerdem hätten die eritreischen Streitkräfte Minderjährige zwangsrekrutiert, um sie im Krieg in der äthiopischen Region Tigray einzusetzen.
Zion ist bereits 2010 aus seinem Heimatland aufgebrochen. Er ist dann aber in Israel gestrandet und dort saß er auch jahrelang fest. Und irgendwann hat sich seine Frau Miret, die noch in Eritrea war, auf den Weg durch die Sahara gemacht. Ein gefährlicher und entbehrungsreicher Weg. Aber sie hat es bis Hamburg geschafft und konnte Zion sogar aus Israel nachholen. Und zum Zeitpunkt unserer Reportage hatten die beiden einen 6 Monate alten Sohn. Brug heißt er. Und nach der langen, schweren Zeit der Ungewissheit und der Flucht haben sie optimistisch und tatkräftig in die Zukunft geblickt. Das war damals jedenfalls unser Eindruck.
Okay. Willst du noch was trinken vielleicht?
Ein Glas
Wasser oder irgendwas?
Ja, Wasser wäre gut.
Seitdem sind mehr als 6 Jahre vergangen. Im Januar 2024 hat mir mein Kollege Norbert erzählt, dass er nochmal Kontakt zu den Protagonisten unserer Reportage aufgenommen hat. Und ich wollte wissen, wie steht es heute um die eritreische Gemeinde und was ist aus Zion und seiner Frau Miret geworden?
Ja, ich habe Zion im Gemeindehaus der evangelischen Tabitha-Gemeinde in Ottensen getroffen. Dabei war auch Pastor Matthias Kaiser, der die Kreuzkirche damals für die eritreische Gemeinde geöffnet hatte und der mittlerweile im Ruhestand ist.
Ah, okay.
Und es gab natürlich viel zu erzählen. Zion und Miret haben inzwischen auch noch 2 Kinder bekommen. Also sie haben nun 2 Jungs, 5 und 7 Jahre alt und ein Mädchen, 1,5 Jahre alt. Und Zions ursprünglicher Plan zu studieren hat sich zerschlagen.
Was wolltest du studieren?
Ich wollte Biologie, das habe ich Interesse. Aber das war mein erster Plan, als ich hier gekommen war.
In Eritrea hat Zion Agrarwissenschaften studiert.
Ich war auch in Hamburg ein paar Wochen, das ist eine Vorbereitung oder so. Entweder muss ich den Dokument vollständig von Eritrea hier bringen, in Hamburg geben und anerkennen lassen und dann kann ich weiter studieren. Wenn keine vollständige Dokumente oder Unterlage ist, dann muss ich 1 Jahr vorbereiten. Die meinen, ich muss erstmal Deutschkurs da machen, C1, 6 Monate dauert, und dann 1 Jahr Vorbereitung. Dann habe ich alles gerechnet, das ist 1 Jahr und 6 Monate.
Und so lange wollte Zion dann auch wirklich nicht warten?
Er musste ja auch seine Familie mitfinanzieren und hat sich dann für eine kürzere Ausbildung entschieden. Er wollte dann eine Ausbildung zum Pflegeassistenten machen.
Wie kommt er jetzt auf die Idee? Also das ist ja schon ein ziemlicher Sprung von Studium, Biologie, ausgebildeter Agrarwissenschaftler jetzt so in die Pflege.
Ja, das ist richtig. Das kam einfach, weil er in einer Klinikgastronomie gejobbt hat, zusammen mit seiner Frau Mirit. Und also er war dann schon im Krankenhaus beschäftigt und hatte Einblicke da in den Bereich. Und so kam dann das zustande. Aber es ist dann komplizierter geworden. Das Jobcenter wollte zuerst die Kosten für die Ausbildung an der Pflegeschule nicht übernehmen. Er hat dann einen Job angeboten bekommen vom Jobcenter bei der Stadtreinigung.
Stadtreinigung?
Genau, bei der Stadtreinigung. Das war für ihn auch prinzipiell in Ordnung, aber er wollte natürlich auch nicht eine gering qualifizierte Erwerbsarbeit jetzt langfristig machen, sondern was lernen. Und er war dann ziemlich frustriert, weil das irgendwie nicht richtig geklappt hat. Und ja, er wollte dann auch nach Skandinavien oder nach Großbritannien gehen.
Aber ich habe eine Frau, ich habe ein Kind damals, Bruch war da. Wie kann ich das? Ich will nicht da, wo meine Kinder, meine Familie verlässt. Deswegen habe ich ein bisschen Geduld gemacht und einfach diese Ausbildung 2 Jahre gemacht. Und dann jetzt alles verändert. Alles geändert jetzt, zum Glück.
Ja, letztlich hat es dann doch geklappt. Zion hat die Ausbildung in einem Altenpflegeheim machen können. Und mittlerweile hat er sogar noch eine weitere berufsbegleitende Ausbildung zum Pflegefachmann begonnen. Also beruflich ist er gut integriert, genauso wie seine Frau Mirit, die auch als Altenpflegerin arbeitet.
Wie schauen die beiden auf die Gesellschaft und die Politik in Deutschland? Norbert hat Zion gefragt, ob er rechte Ressentiments erlebt hat. Ob ihm zum Beispiel der zunehmende Rechtspopulismus in Europa und Deutschland Sorge bereite.
Also das hat er verneint. Und dann hat er gesagt, dass ihn etwas anderes viel mehr beschäftige. Er befürchtet nämlich, dass seine Kinder später wohl kaum noch Bindung zur Religion haben werden. Das sei in Deutschland halt einfach anders als in Eritrea. Und er ist nun mal in Eritrea aufgewachsen.
Ehrlich sagen, ich will nicht meine Kinder die Glauben verlieren. Weil das hilft von mich, das hilft mir.
Ausnahmezustand heute im mittelhessischen Gießen. Im Umfeld des umstrittenen Eritrea-Festivals kam es laut Polizei zu Stein- und Flaschenwürfen.
Da sind so viele Leute im Gefängnis, keine Pressefreiheit, keine Meinungsfreiheit. So viele Leute sind im Gefängnis und die Leute, die da sind, sammeln Geld und unterstützen den Diktator. Und wir sind dagegen. Deutschland ist ein freies Land und wir wollen nicht das, was wir in Eritrea erlebt haben, hier wieder erleben.
Schon wieder Ausschreitungen rund um ein Eritrea-Festival. Vergangenes Wochenende versuchen hunderte oppositionelle Exil-Eritreer, ein Fest zu stürmen, auf dem sie Regimetreue vermuten. Zitat aus der Süddeutschen Zeitung, 22.09.23.
Also im Sommer 2023 gab es ja ziemlich viel Aufregung um diese sogenannten Eritrea-Festivals, die in Deutschland stattgefunden haben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, zerfällt die Diaspora der Eritreer, die hier leben, in 2 Lager. Da gibt es einmal die Gegner von dem Regime des aktuellen Präsidenten Afewerki. Und dann gibt es die Eritreer, die schon in den 80er Jahren während des Krieges gegen Äthiopien geflohen sind. Und die verbinden mit der Regierung von Afewerki auch was Positives, nämlich die Unabhängigkeit Eritreas. Und diese beiden Lager stehen sich so gegenüber. Und gibt es diese Spaltung eigentlich auch in Hamburg?
Mittlerweile ja. 2018, also ein Jahr nach unserer Reportage, ging der Riss durch die eritreisch-orthodoxe Gemeinde in Ottensen. Inzwischen hat sich eine zweite Gemeinde gegründet, die in einer Kirche in Hamburg-Eimsbüttel zusammenkommt. Das hat mir Pastor Matthias Kaiser bei unserem Interview erzählt. Also diese Spaltung, das ist eine ziemlich dramatische Wendung, wenn man bedenkt, dass der Kirchenvorstand der Gemeinde für viele Eritreer in den letzten Jahren der erste Anlaufpunkt war.
Ja, und wie sieht Zion das?
Der bedauert das und der fühlt sich in beiden Gemeinden, der alten wie der neuen, nicht richtig wohl.
Das ist schade, deswegen manchmal, ich will auch nicht hier kommen, ich gehe auch nicht da. Manchmal gehe ich in die katholische Kirche mit meinen Kindern, einfach so. Manchmal hier komme ich auch. Aber wenn ich hier komme, ich fühle auch nicht so wohl. Das ist ja eine traurige Geschichte.
Am Beispiel Eritreas kann man sehen, dass es für Geflüchtete, auch wenn sie selbst noch so sehr wollen, schwierig ist, die Verhältnisse hinter sich zu lassen, vor denen sie geflohen sind. Trotzdem, insgesamt hat Norbert von Zion erfahren, fühlen sich er und seine Familie in Deutschland gut angekommen. Es gibt da nur einen Haken, der Stress mit den Behörden. Zum Beispiel, als Zion und seine Frau Mirit kurz vor Norberts Interview versucht haben, in der Ausländerbehörde endlich eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis zu erhalten.
Unbefristet haben wir einmal versucht in Altona, dann haben wir alles abgelehnt. Ja, die Leute, die von solcher leisten, kann nicht. Aber die haben einfach verurteilt uns. Sie denken, wir als Ausländer leisten vom Jobcenter oder so. Und ich war so sauer, wie können Sie wissen, dass ich von Jobcenter leiste oder nicht?
Also für eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis müssen Ausländer unter anderem nachweisen, dass sie nicht von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld leben. Und Mirit und Zion leben auch nicht von Transferleistungen. Und inzwischen hat Zion in der Sache auch eine Anwältin eingeschaltet. Die sind sehr zuversichtlich, dass das klappt. Aber es steht eben noch die Entscheidung aus. Und Pastor Matthias Kaiser ist ziemlich empört über die bürokratischen Hürden. Er findet, dass den Geflüchteten unnötig Steine in den Weg gelegt werden.
Es fehlt einfach ein ganz klares Bekenntnis, A, ein Einwanderungsland zu sein und B, ein Verfahren, was Menschen, die hier wirklich sein wollen und sein könnten und die wir auch dringend bräuchten, dass denen einfach Wege eröffnet werden und nicht Hindernisse und nochmal wieder Formalitäten und Infragestellung ihrer Identität nach dem Motto, wo ist dein Pass oder wo ist deine Geburtsurkunde. Also das sind, finde ich, das ist behördliche Trickserei.
Bei all diesen Schwierigkeiten, Zion und seine Familie sind nach einigen Jahren und mit festen Arbeitsstellen, die sie in Deutschland haben, an einem ganz anderen Punkt, als es die Kriegsflüchtlinge waren, die seit 2022 aus der Ukraine gekommen sind. Bei ihnen ist die Flucht noch sehr präsent.
Ja, also jetzt sehen wir diesen Raum.
Ich gehe jetzt noch einmal zurück zum ukrainischen Haus in Dresden. Das habe ich bereits in Folge 2 des Podcasts vorgestellt. Hier hat die Ärztin und Schriftstellerin Irina Fingerowa zusammen mit ihren Mitstreiterinnen ein Begegnungszentrum für die Neuankömmlinge aus der Ukraine aufgebaut.
Gerade haben wir auch literarische Werkstatt. Also einmal pro 2 Wochen, das mache ich.
In diese literarische Werkstatt kam eines Tages auch Alex aus Kramatorsk. Die haben wir in der 2. Folge auch schon mal kurz gehört. Über den ersten Kriegstag und die Ereignisse danach hat Alex in der literarischen Werkstatt im ukrainischen Haus einen Text geschrieben. Den hat sie zu meinem Besuch in Dresden mitgebracht.
Mein Mann und ich haben den Tee getrunken und Fernsehen geschaut im Wohnzimmer auf dem Sofa. Die Kinder spielten in der Nähe und die Taschen mit Dokumenten und wichtigen Sachen standen neben dem Fernsehen. Die Kinder haben schon geschlafen, mein Mann und ich sahen uns Putin reden an und waren überzeugt, dass nichts passiert würde. Aber für den Fall der Fälle haben wir den Plan besprochen, dass ich die Kinder im Falle einer Invasion mit dem Auto in einen sicheren Ort bringen würde.
Die Woche darauf verbringen sie zusammen mit einer befreundeten Familie in der Wohnung. Den Freunden war es in ihrer Wohnung zu gefährlich geworden, denn die befand sich in der Nähe eines Flugplatzes. Bei jedem Luftalarm gehen sie in den Keller. Für Alex ist das eine Woche des Schreckens, wie sie schreibt.
Am 2. März, früh am Morgen, habe ich eine Nachricht von der Mutter meines Ex-Mannes bekommen. Sie hat mir geschrieben, dass mein Ex-Mann, ihr Sohn, durch einen direkten Bombentreffer im Haus getötet wurde und es ein sehr starkes Feuer gab. Er starb mit seiner Freundin, die einen 18-jährigen Sohn hatte. Ich erinnere mich, dass ich versucht habe, mich festzuhalten. Ich ging ins Badezimmer und fing an, sehr stark zu weinen. Mein Mann und ich hatten fest beschlossen, nirgendwo hinzugehen.
Aber nach der Nachricht sagte er mir, dass ich gehen müsse, um die Kinder zu retten. Und ich gehe weg mit meinen Kindern.
Ist dein Mann noch in der Ukraine?
Nein, mein Mann hier.
Nach
6 Monaten kommt hier.
Alex, ihre beiden Kinder und außerdem die Freundin mit ihrem Kind kommen nach einer tagelangen Odyssee durch Europa am Stadtrand von Dresden an. Und dort steht ein Fastfood-Restaurant. Eine Mitarbeiterin von diesem Restaurant gibt den Kindern Essen und danach fährt sie die Flüchtlinge zum Hauptbahnhof. Denn da waren damals viele Helfer, die die Menschen aus der Ukraine in Empfang genommen haben. Und diese Erfahrung mit der Frau aus dem Fastfood-Restaurant, das war für Alex eigentlich die erste und auch ermutigende Begegnung in Deutschland. Aber im Gewühl am Bahnhof verliert sie die Frau von dem Fastfood-Restaurant aus den Augen.
Ich habe eine Träume finden, diese Frau, und sagt vielen, vielen Dank für ihre Hilfe.
Solche und ähnliche Geschichten haben, seit der russische Angriffskrieg begonnen hat, bis zu 1 Million Menschen zu erzählen, die jetzt in Deutschland leben. Die ukrainischen Geflüchteten haben sofort Zugang zu Arbeitsmarkt und Bürgergeld bekommen, im Gegensatz zu Asylbewerbern. Deren Zahl ist aber auch wieder gestiegen, ebenso wie parallel dazu die Wählerstimmen für die AfD. Viele Kommunen haben Probleme, die ganzen Neuankommenden unterzubringen. Und die Politik will Härte zeigen. EU-Kommission, Europaparlament und Mitgliedsländer haben sich im Dezember 2023 unter anderem darauf verständigt, dass sie künftig an den Außengrenzen der EU über Asylanträge von Flüchtlingen aus, wie sie sagen, relativ sicheren Ländern im Schnellverfahren entscheiden wollen. Und in Deutschland haben Bund und Länder beschlossen, Leistungen für Asylbewerber zu kürzen. Kann die Lösung sein, Menschen, die fliehen und teils auch fliehen müssen, um nicht sterben zu müssen in ihren Heimatländern, diese Menschen einfach immer schlechter zu behandeln? Darauf gibt es auch andere Perspektiven. Zum Beispiel fand ich da ganz spannend, was der Islamwissenschaftler Stefan Weidner zu sagen hatte. Er meint, dass auch wir in einem insgesamt ja wohlhabenden Staat kosmopolitisch denken lernen müssten. Und dafür beruft er sich auf ein Gedankenexperiment, das der US-Philosoph John Rawls schon in den 1960er Jahren angestellt hat. Und in diesem Gedankenexperiment geht es darum, dass sich eine beliebige Gruppe auf Gerechtigkeitsregeln verständigen soll.
Das geht dann, wenn man sagt, keiner von den hier versammelten Leuten, die sich jetzt über diese Gesetze Gedanken machen, darf wissen und kann wissen, welche Position in der zukünftigen Gesellschaft er einnimmt. Also ob er ein reicher Mensch ist, ein armer Mensch, ein Gebildeter, ein Ungebildeter, ein Mann, eine Frau und so weiter. Das wird also praktisch gewürfelt und jeden kann alles treffen, mehr oder weniger. Und deswegen muss man zusehen, dass man eine Gesellschaft schafft, in der alle Chancen gleich verteilt sind und in der jeder sozusagen einen gerechten Anteil bekommt.
Diese Idee überträgt Weidner auf die globalen Verhältnisse von heute und vermischt sie mit der hinduistischen Lehre der Wiedergeburt, je nach Karma im vorigen Leben. Dabei dürfe, sagt Weidner, niemand wissen, an welchem Ort der Erde er oder sie wiedergeboren würde.
Wenn also auf diese Weise gewürfelt wird und wir uns jetzt Gedanken machen müssen, wie müssen wir leben, um in unseren zukünftigen Wiedergeburten die Chance zu erhöhen, dass wir in einer lebenswerten Welt aufwachen, egal wo wir geboren werden. Dann gibt uns das einen Maßstab, wie wir uns zu verhalten hätten, vor allen Dingen auch was die Umwelt betrifft, aber auch was die wirtschaftliche Gleichheit betrifft, auch was die Gleichheit der Geschlechter zum Beispiel betrifft.
Und es zeigt zugleich, wie weit die Realität von der Idealvorstellung entfernt ist. Und das gilt nicht nur für die Ursachen von Migration und Flucht, sondern auch für eine andere, eine Dauerherausforderung, deren Ausmaße riesig sind. Es gilt für den Klimawandel.
Wisst ihr, wovor ich Angst habe? Davor, dass die Wissenschaft sagt, dass wir 2050 unsere Familien nicht werden ernähren können.
Mehr zur Klimakrise und ganz bestimmt nicht nur Hoffnungsloses in Folge 5.
Geschafft. Podcast von Klaas Christoffersen, Mitarbeit Norbert Zeeb. Folge 4, Flucht. Es sprachen Lisa Hagmeister, Beate Rüsopp und der Autor. Technische Realisation Manuel Gluschewski, Sven Kohlwage und Philipp Neumann. Regie Susanne Krings. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2024.
ARD.